Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge der Bergnews. Heute mit mir, der Conny, und diesen Themen. Vor rund 15 Jahren hat die Tiroler Wasserkraft AG das erste Mal Pläne vorgelegt, ein riesiges Pumpspeicherkraftwerk im Kaunertal zu bauen. Warum diese alten Pläne gerade jetzt aktuell sind, das erklärt mir heute Maximilian Frey vom WWF Österreich. Außerdem, der Winter ist da. Zumindest vorübergehend und in höheren Lagen. Was das jetzt für eure Bergunternehmungen bedeutet. Und mehr Mountainbike-Trails und Bikeparks für Deutschland. Dafür hat die DAV-Hauptversammlung letztes Wochenende den Weg geebnet. Ein 120 Meter hoher und 450 Meter breiter Staudamm am Eingang des Platzertals und dahinter sollen rund 6 Hektar Moorfläche zerstört werden. Und das ist nur die Kurzfassung und nur der Anfang eines gigantischen Ausbauprojekts. Weiter geht's mit der Ableitung von rund 80% des Wassers aus dem Ötztal, kilometerlangen Überlandungsstollen und Wasserfassungen an bisher intakten Gebirgsflüssen. Seit Jahren wird hier geplant, eingereicht, kritisiert und beanstandet, überarbeitet und neu eingereicht. Jetzt könnte es aber konkret werden. Im April kommenden Jahres könnte das Verfahren Fahrt aufnehmen. Was genau dann passiert, darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Frey vom WWF Österreich. Den kennt ihr schon aus einer Bergnews-Folge vom März. Da hat er nämlich erklärt, welche Alternativen es zum Kaunertal-Ausbau gäbe. Hallo Maximilian, danke, dass du wieder unser Gast bist und uns ein Update gibst, was es beim Ausbau des Kraftwerks Kaunertals so Neues gibt.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe gerade schon angeteasert, im April könnte es mit dem Verfahren so richtig losgehen. Was genau passiert denn da?
Allerdings könnte es im April wirklich mit dem Verfahren richtig losgehen. Die TIVAG hat das Kaunertal-Projekt jetzt im Verfahren zweigeteilt. Das ist ja ein riesiges Projekt mit Wasserausleitung, Kraftwerkskette und Speicher im Platzertal. Und sie möchte jetzt folgendermaßen vorgehen. Im April 2025 soll der Speicher im Platzertal, also diese 120 Meter hoher Staudamm, inklusive dem Pumpspeicherkraftwerk im Kaunertal eingereicht werden. Und im Herbst 2027 erst, aber trotzdem in unveränderter Form, sollen die Wasserableitungen aus dem Ötztal eingereicht werden, die dann mit der Kraftwerkskette am Inn einhergehen. Das ist das, was die TIVAG jetzt quasi im Verfahren machen möchte, mit der Argumentation auch, sich jetzt mal primär auf diesen Speicher zu konzentrieren, weil der anscheinend für die Energiewende unverzichtbar ist. Für den gibt es allerdings eine Alternative, eine naturverträgliche im Kühtai. Wer sich da informieren möchte, findet ganz viele Informationen auf unserer Webseite. Aus unserer Sicht ist es da klar, eigentlich gäbe es eine Alternative für den Platzertalspeicher. Der Platzertalspeicher an sich alleine zu bauen, ist nicht sinnvoll. Und es liest sich ein bisschen so, als ob der Platzertalspeicher der erste Baustein sein soll für die Wasserableitung aus dem Ötztal. Dann also ein weiteres Argument.
Und was glaubst du, verspricht sich die TIVAG davon, eben genau diese zwei Projektteile zu machen und damit ja auch zwei Verfahren anzustoßen?
Es sind nicht ganz zwei Verfahren. Es bleibt ein Verfahren nur in zwei Teilen. Also es wird der erste Umweltverträglichkeitsbescheid dann angestrebt mit dem Platzertalspeicher und dann zeitlich versetzt der zweite. Im Verfahren schaut es so aus, im ersten Teil werden jetzt nur die Umweltauswirkungen von dem ersten Teil betrachtet. Ergibt ja auch Sinn, weil der zweite Teil vielleicht gar nicht mehr eingereicht werden könnte. Was allerdings nicht der Plan ist. Man hat dann ein kleineres Verfahren, kommt eventuell auch leichter mit durch, weil auch quasi in dem Verfahren die TIVAG jetzt nicht mit dem Widerstand aus dem Ötztal umgehen müsst, weil es da jetzt nur im Platzertal geht. Könnt ihr leichter den ersten Baustein setzen und dann im zweiten Schritt, wenn das getan ist, auch die Wasserableitungen einreichen und man hat dann schon eine größere Infrastruktur und auch schon einiges zerstört im Prinzip, wenn dann die Wasserableitungen kommen sollen.
Es gab jetzt ja erst dieses Jahr im Februar Nachbesserungsaufträge in den Plänen für die TIVAG. Worum ging es da genau?
Ja, zum wiederholten Male umfassende Nachbesserungsaufträge. Die TIVAG hat zum dritten Mal das Gesamtprojekt eingereicht gehabt. Wieder mit mehr als 100 Nachbesserungsaufträge, teilweise schon welche, die sie aus den vergangenen Jahren eigentlich schon gewusst hätten. Da waren Naturgefahren dabei, da ging es um Klimaprognosen, vor allem wie der Gletscherschwund zum Beispiel Auswirkungen auf den Wasserstand hat. Also das hat komplett gefehlt im Klimamodell in den Berechnungen. Gab ganz viele technische Mängel, die einfach alle insgesamt da zeigen, wie alt das Projekt ist. Das ist in der Planung seit bald 25 Jahren und der Stand der Technik entwickelt sich einfach laufend weiter und dieses Megaprojekt kommt da eigentlich auch gar nicht hinterher, sich den Stand der Technik anzupassen.
Dieses Thema Wasserableitungen ist ja nicht nur im Ötztal und in Sölden sehr umstritten, sondern da hat sich ja auch der Tiroler Landeshauptmann Anton Matlick eigentlich klar dagegen ausgesprochen. Jetzt ist die TIWAG ja eigentlich ein Unternehmen, das im Besitz vom Land Tirol ist. Warum kann die Politik dem trotzdem keinen Riegel vorschieben?
Das ist richtig. Die TIWAG ist im 100%igen Eigentum vom Land Tirol. Also es ist ein Aktienunternehmen, aber 100% der Aktien hält das Land. Das heißt, die TIWAG gehört auch wirklich der Tiroler Bevölkerung und der Landeshauptmann ist der Eigentümervertreter und könnte da eigentlich einen gehörigen Druck auf die TIWAG ausüben. Das macht er auch. Allerdings gibt es gerade die vage Situation, dass die eine Seite sagt, die Wasserableitungen sind definitiv vom Tisch. Die kommen nicht oder die TIWAG wurde zurück an den Start geschickt bei den Wasserableitungen. Und andererseits gibt es die TIWAG, die auch bei öffentlichen Veranstaltungen immer noch betont, dass sie unverändert an den Wasserableitungen weiterarbeiten. Vor kurzem im Gerichtsverfahren zum Kraftwerk Imst-Heiming, das ja ein Teil von dem Ausbau Kraftwerk Karnatal im weitesten Sinne ist, hat der Anwalt der TIWAG betont, nein, es wird immer noch unverändert an die Wasserableitung weitergearbeitet. Und die zeitliche Staffelung ist nur, weil sie auf dieses Urteil von Imst-Heiming abwarten möchten. Und da passt irgendwas nicht ganz zusammen, wenn die Eigentümervertreterseite behauptet, die Wasserableitungen sind vom Tisch, aber das Unternehmen selber immer noch daran weiterarbeitet. Und solange die TIWAG die Wasserrechte am Ötztaler Wasser besitzt, die sie ja besitzt, kann die TIWAG immer wieder dieses Projekt auch einreichen und die Wasserableitungen versuchen durchzuboxen. Und aus unserer Sicht gibt es da eigentlich nur die Lösung, das Gesamtprojekt zu stoppen, weil dann verliert auch die TIWAG die Wasserrechte daran. Und dann ist auch wirklich sicher, dass das Wasser vom Ötztaler im Ötztal bleibt.
Das sind wirklich komplizierte Verstrickungen da und wir sind wirklich froh, dass ihr das alles so genau im Blick behaltet. Wir jetzt als Naturschutzverbände können uns dann ja in die Verfahren einbringen. Was aber können Einzelpersonen tun, die uns im Naturschutz unterstützen wollen und den Ausbau auch verhindern möchten?
Einzelpersonen können sehr viel tun und haben es auch schon getan, weil einfach durch dieses große öffentliche Interesse jetzt an diesem Projekt, also auch dieser große Widerstand gegen das Projekt, einfach das Verfahren schon mal viel genauer angeschaut wird. Und ich glaube, da hat auch die Landespolitik und die TIWAG schon jetzt sehr große Schwierigkeiten, das Projekt in der ursprünglich geplanten Form durchboxen. Also weil da gibt es ja einfach auch sehr viel Widerstand in den verschiedenen Tälern. Und da hilft es wirklich, wenn auch wirklich Einzelpersonen, wenn man das Gefühl hat, man kann da eh nicht die TIWAG stoppen, aber wenn Einzelpersonen das sich wirklich informieren, fundiert für sich eine Entscheidung treffen, das auch an Freundinnen und Bekannte weitersagen und da wirklich zur Information beitragen, das macht einen riesen Unterschied, weil je mehr Leute davon wissen, desto weniger kann ein Projektwerber sagen, mit recht oberflächlichen Argumenten, dass das super für die Energiewende ist. Und was man auf jeden Fall machen kann, es gibt die Petition, die findet man bei verschiedenen Organisationen online, auch beim DRV und auch beim WWF. Die kann man unterschreiben. Es sind mittlerweile fast 100.000 Unterschriften. Die Hürde möchte man auf jeden Fall mal knacken. Das ist nämlich wirklich ein ordentliches Gewicht, mit dem der Landeshauptmann Anton Matlick dann auch arbeiten muss. Also der weiß, das ist schon ein großer Widerstand. Also das hilft.
Den Link zur Petition packen wir natürlich nochmal in die Shownotes. Und dir, Maximilian, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Und ja, wir sehen uns hier bestimmt wieder, wenn es neue Entwicklungen gibt. Danke dir. Na, hat's bei euch schon geschneit? Im Münchner Süden kamen heute Morgen schon ganz schön dicke Flocken runter. Und auch in den Alpen gab es zum Teil schon eine ganze Menge Schnee. Im Allgäu, am Arlberg und in den Lechtaler Alpen schon ungefähr einen halben Meter. Der goldene Herbst in den Bergen ist also vorbei. Weil auch wenn es jetzt gerade ein winterliches Intermezzo ist und sich schon mildere Temperaturen angekündigt haben, im Hochgebirge wird es wohl winterlich bleiben. Was bedeutet das jetzt aber für Bergunternehmungen? Schauen wir uns erst einmal das Thema Lawinen an, weil Schnee bedeutet potenziell eben auch immer Lawinengefahr. Zunächst mal wird es eine Neu- und Triebschneeproblematik geben, später dann auch Gleitschnee. Dazu kommt, dass die Lawinenwarndienste aktuell noch keine täglichen Lawinenlageberichte herausgeben. Ganz ohne Infos müssen wir zwar nicht auskommen, es gibt in unregelmäßigen Abständen Blogposts, die die Situation vor Ort beschreiben, aber um die Lage richtig einschätzen zu können, ist schon eine ganze Menge Erfahrung notwendig. Wer also kein Pro ist, sollte in nächster Zeit lieber auf Freizeitbeschäftigungen ohne Lawinenrisiko ausweichen. Aber ganz ehrlich, gerade ist eh nicht die schönste Zeit für Bergunternehmungen. Die Tage sind sehr kurz, das Wetter ist nasskalt und die Sicht ist auch nicht so besonders. Ein sinnvolles Alternativprogramm wäre dadurch die Vorbereitung auf die Wintersaison. Zum Beispiel das Lawinenwissen auffrischen. Wir haben euch da ein sehr spannendes Buch von unserem Lawinenexperten Markus Fleischmann in den Shownotes verlinkt. Für EinsteigerInnen gibt es zum Beispiel auch eine Podcast-Folge oder die DAV-Sektion bieten jede Menge Kurse zum Thema an. Und auch die Ausrüstung sollte vor der ersten Wintertour ordentlich gecheckt werden. Was ihr bei euren LVS-Geräten beachten müsst, das erklärt Sicherheitsexperte Lorenz Berker. Dafür gibt es am Ende der Folge nochmal einen kleinen Extrabeitrag. Auch Lawinen-Airbags müssen regelmäßig überprüft werden. Und auch bei den Ski ist es für ein Maximum an Sicherheit und Fahrspaß ratsam, zu schauen, ob die Bindungen einwandfrei funktionieren und die Ski gut gewachst sind. Also es gibt jede Menge zu tun und noch ein bisschen Zeit, die Vorfreude auf den Winter zu genießen. Spätherbst, Frühwinter oder wie auch immer man den November nennen will, für den DAV ist es eine wichtige Zeit, weil da kommen die Vorsitzenden der DAV-Sektionen zur Hauptversammlung zusammen, diskutieren und treffen wichtige Entscheidungen für den Verband. So war es auch letztes Wochenende und neben vielen anderen stand auch das Thema Mountainbiken auf der Agenda. Zukünftig kann neben dem Bau von Kletteranlagen auch der Bau von Mountainbike-Trails und Bikeparks gefördert werden. Schon jetzt engagieren sich super viele Sektionen in dem Bereich, sorgen dafür, dass es in der Nähe passende Infrastruktur gibt, stimmen sich mit den Grundeigentümern ab, unterhalten und pflegen die Wege. Bisher müssen sie das alles alleine stemmen, zukünftig gibt es dann eben Fördermöglichkeiten. Und das erleichtert es vor allem für kleinere Sektionen mit niedrigerem Budget, für ihre Mitglieder, also für euch, wohnortnah, richtig coole Outdoor-Sportmöglichkeiten zu schaffen. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge angelangt und gehen mit großen Schritten auf das Wochenende zu. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao.
Hi, servus. Ich bin der Lorenz von der DAV Sicherheitsforschung. Und heute geht es darum, wie ihr euer LVS wieder ready für den Winter machen könnt. Wenn ihr euer LVS-Gerät über den Winter hoffentlich ohne Batterien gelagert habt, dann heißt es jetzt, neue Batterien verwenden. Schaut dabei nochmal genau drauf, ob die Kontakte nicht korrodiert sind. Und dann gibt es noch zu wissen, dass es zwei Typen von Batterien gibt. Zum einen die Alkaline-Batterien und zum anderen Lithium-Batterien. Alkaline-Batterien sind der Klassiker und können in alle Geräte verwendet werden. Lithium-Batterien können bei manchen Top-Geräten verwendet werden, haben die Vorteile, dass sie eine längere Laufzeit haben, nicht auslaufsicher sind und auch kälteresistenter. Unterstützt mein Gerät Lithium-Batterien, dann muss ich das aber in der Gebrauchsanweisung anschauen und auch in den Einstellungen vornehmen, denn die Berechnung der Ladespannung ist hier eine andere. Moderne LVS-Geräte sind meistens auch updatefähig. Schaut auch nochmal, dass ihr das neueste Update habt. Ist euer Gerät schon etwas älter, dann checkt mal die Serviceintervalle in der Gebrauchsanleitung. Jeder Hersteller gibt unterschiedliche Vorgaben hier vor. Alle paar Jahre lohnt es sich mal, das Gerät wieder zum Hersteller zu schicken und überprüfen zu lassen. Das macht ihr aber am besten am Ende der Saison, sodass das Ganze über den Sommer geschehen kann. Nochmal zur Erinnerung, wohin mit dem LVS-Gerät auf der Tour? Bestenfalls in die vom Hersteller vorgesehene Halterung oder auch in eine verschließbare Hosentasche. Beim Verstauen des LVS-Geräts im Sendemodus achtet darauf, dass ihr keine metallischen Gegenstände, Folien oder auch elektronische Gegenstände in die Nähe des LVS-Geräts bringt. Wollt ihr mehr über das Thema Störquellen wissen, verlinken wir euch den Artikel dazu hier. Denkt auch nochmal dran, dass ihr auch elektronische Lawinen-Airbag-Rucksäcke updaten könnt, entweder per App oder auch per Kabel und Computer. Hier ist es nämlich so, dass manche ältere Versionen von den elektronischen Rucksäcken große Störwirkungen auf die LVS-Geräte haben können, deswegen aktuell halten und updaten. Technik und Software ist das eine, das andere das Nutzen in der Praxis. Übt deswegen den Umgang mit dem LVS in einem Lawinentraining oder in der Gruppe am besten jährlich oder öfter.